The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 26. Juni. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der kannte natürlich den NATO-Generalsekretär Mark Rutte nicht. Aber er kannte das Motiv, das den Niederländer dazu trieb, Donald Trump mit einer eigentlich als privat gedachten Handy-Nachricht als modernen Helden zu preisen. Dort stand nämlich von Mark Rutte an Trump geschrieben:
Danke für dein entschlossenes Handeln im Iran. Das war wirklich außergewöhnlich und etwas, das sich sonst niemand getraut hat. Donald, du hast uns an einen wirklich, wirklich wichtigen Punkt für Amerika, Europa und die Welt geführt. Du wirst etwas erreichen, was kein amerikanischer Präsident seit Jahrzehnten geschafft hat. Gute Reise und bis später beim Abendessen mit seiner Majestät.
Demut ist oft nur eine geheuchelte Unterwerfung, sagte Nietzsche. Und auch wenn Trump mutmaßlich Nietzsche nicht kennt, so hat er doch diese Unterwerfungsabsicht des NATO-Chefs instinktiv gespürt und die private Nachricht von Rutte einfach kurzerhand auf Social Media veröffentlicht. So wirbelte der Staub, in den sich Rutte geworfen hatte, für alle sichtbar durch die Luft. Wunderbar. Warum das wichtig ist: Rutte befindet sich in bester Gesellschaft. Europa tritt Donald Trump in gebückter Haltung entgegen. Man küsst den Ring des Meisters. Vor und auf dem NATO-Gipfel wurde ein Festival des Opportunismus gefeiert. Keiner, wirklich keiner, wollte seinen Einsatz verpassen.
And the President of the United States is a man of the common sense. As you have seen just recently, to manage the conflict between Iran and Israel. So he's the man of common sense.
Donald Trump sei ein vernünftiger Mann, sagt hier Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Toll, wie er den Konflikt zwischen Iran und Israel gemanagt habe.
We definitely have listened to President Trump and everybody is doing more.
Man habe Donald Trump genau zugehört, sagt hier die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas, die sich offenbar um die Rolle der Musterschülerin bewirbt. Bloomberg meldet bereits, ein neuartiger Wettbewerb sei da zu beobachten. Dabei gehe es darum, wer den tiefsten Kniefall vor Donald Trump macht. Naja, würde man diese europäische Unterwerfung auf diesem NATO-Gipfel mit Gold aufwiegen, dann könnte die Air Force One schwer beladen mit Goldbarren von Den Haag direkt nach Florida durchstarten und dann Mar-a-Lago, vielleicht das Foyer, komplett vergolden. Also, Fazit: Wer Trump begegnen will, selbstbewusst begegnen will, der muss nicht gleich anti-amerikanisch werden, auf keinen Fall. Aber er sollte europäisch souverän werden, zunächst mal im Kopf. Naja, doch der gelernte Untertan lebt nicht in der Selbsterkenntnis, sondern in der Bequemlichkeit. Demut versucht man uns daher jetzt als Strategie, Ambitionslosigkeit als Realpolitik anzudienen. Oder wie der Satiriker Karl Kraus sich ausgedrückt hat, Zitat: Ein Opportunist ist jemand, der die Richtung des Windes als Weltanschauung verkauft. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was vor Ort los war, da in Den Haag beim NATO-Gipfel. Für uns mit in der Kanzlermaschine von Friedrich Merz war unsere The Pioneer-Chefkorrespondentin Politik, Carina Mössbauer. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Hallo, guten Morgen, lieber Gabor.
Wie war er denn so aus der Nähe? Ich meine, der Trump, nicht der Friedrich Merz.
Also der war äußerst gut gelaunt. Er schäkerte, er genoss das Bad in der Menge und die Aufmerksamkeit. Und natürlich zelebrierte er seinen Triumph. Denn das muss man sagen, dass das ein historischer NATO-Gipfel war, geht maßgeblich auf das Konto von Trump zurück.
Aber hat denn unser deutscher Bundeskanzler, um mal auf Friedrich Merz zu sprechen zu kommen, irgendeine Rolle gespielt?
Ja, also man kann schon sagen, Merz ist nach Trump die Nummer zwei im Bündnis. Dass Deutschland nun gewaltige Summen für sein Militär in die Hand nimmt, wird mit einer Mischung aus Neid und Anerkennung wahrgenommen. Alle Blicke richten sich aktuell auf Merz, wenn es um die frei gewordene Führungsrolle des Westens geht. Er durfte zum Beispiel auch als erster nach Trump sprechen.
Ich weiß, Carina, wir wollen ja Politik nicht beurteilen wie einen Boxkampf, aber ist der amerikanische Präsident mit dieser 5% Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu BIP nicht der große Gewinner dieses NATO-Gipfels?
Ja, absolut, Gabor. Und genau das war ehrlicherweise auch der Plan der anderen. Daher wurden sie diesmal, um in diesem Boxbild zu bleiben, auch weniger verprügelt als beim letzten Mal. Trump kann mit seinem Punktsieg, also diesem Bekenntnis zu den 5%, nun an sein heimisches Publikum die Botschaft senden, Trump wirkt. Das jahrzehntelange Trittbrettfahrertum hat ein Ende und wir, die USA, müssen eben nicht mehr für alle anderen zahlen. Und genau das wollte er.
Aber da war ja noch das andere Thema und der Kern vom Kern ist doch die Frage, haben die US-Bunkerbomben am Wochenende im Iran überhaupt ihr Ziel, also die Vernichtung der Nuklearanlagen, getroffen? Was war dazu auf diesem Gipfel zu erfahren?
Also Trump blieb dabei. Sie haben getroffen und das Programm um Jahre zurückgeworfen. Er hat übrigens die US-Medien, die ja eben anderes berichten, wüst beschimpft. Er hat sie als Fake News bezeichnet und ihnen auch vorgeworfen, dass sie ohnehin ohne ihn überhaupt keine Abonnenten mehr hätten. Und die deutsche Seite, die hat eigentlich keine wirklichen eigenen Erkenntnisse, was jetzt richtig ist. Man hofft natürlich, dass Trump recht hat und der Iran wirklich ohne Atomwaffen dasteht.
Und wie war die Stimmung, Carina, auf dem Rückflug in der Kanzlermaschine?
Naja, gut ebenso wie insgesamt nach dem NATO-Gipfel. Auf dem Rückflug war allerdings der Kanzler nicht mehr an Bord, weil es für ihn weiterging nach Brüssel, wo der Europäische Rat heute tagt. Allerdings sind wir zurückgeflogen mit dem Außenminister Johann Wadephul und dem Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und ja, die waren bester Laune. Man kann sagen, wenn es keinen Unfall gibt bei so einem Gipfel, dann gilt der inzwischen schon als gelungen. Also da sind die Partner doch relativ genügsam geworden.
Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen.
Danke dir. Liebe Grüße.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Erik Guja. Wir sprechen über seine Sicht auf den NATO-Gipfel und die europäische Sicherheitspolitik.
3 Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ist die EU in außen- und sicherheitspolitischen Fragen ein, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ein sehr diverser Haufen.
Außerdem verrät der Terminator Arnold Schwarzenegger, mit welchem Film er persönlich wirklich das große Geld verdient hat. Und dann hören wir von einer 85-Jährigen eine sehr abenteuerliche Methode zur Bekämpfung von Rückenschmerzen. Der Chefredaktor, so nennt sich der Chefredakteur in der Schweiz, also der Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, heißt seit 10 Jahren Erik Guja. Er war in seinem Korrespondentenleben für die NZZ in Ost-Berlin, in Jerusalem, in Moskau und dann im Vereinigten Berlin. Immer mehrere Jahre, also ich will ja nur sagen, der Mann hat was gesehen von der Welt. Wollen wir doch heute mal hören, wie er auf diese Welt blickt, nach der Bunkerbombe im Iran, nach Waffenstillstand in Nahost, nach NATO-Tagung in Den Haag und dem ganzen Wahnsinn um die Zölle. Einen schönen guten Morgen, Erik Guja.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Geschichte wird gemacht und wir beide sind dabei, aber was für Geschichte eigentlich? Das transatlantische Paradies ist Geschichte, haben Sie neulich geschrieben. Aber ist das tatsächlich so oder sind nicht nach diesem Gipfel, nach diesem NATO-Gipfel alle ganz happy, die Verteidigungsausgaben steigen und im Nahen Osten ist Ruhe im Karton?
Nun, Sie sind deswegen so happy, weil alle auf die Forderungen von Trump eingegangen sind, weil sie in den letzten Wochen alles unternommen haben, um Trump zufriedenzustellen. Sie haben diese nun ja ein bisschen Scharade aufgesetzt von den 5% Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung. Da rechnet man dann natürlich noch irgendwelche Zusatzausgaben dazu, um auf diese Zahl zu kommen. Man musste also extrem viel machen, um den Kaiser aus Washington zufriedenzustellen. Das ist das eine.
Aber es ist doch richtig, das gemacht zu haben. Deswegen sind wir auch alle ganz happy. Natürlich. Wir haben uns endlich aufgerafft, uns zu verteidigen.
Ja, das ist das Positive daran. Aber was natürlich nicht so positiv daran ist, dass man nicht mehr weiß, was zum Beispiel die Beistandsverpflichtung in der NATO nach Artikel 5 bedeutet. Da hat Trump schon mehrfach gesagt, dass das vielleicht ja zur Disposition steht. Trump hat sehr deutlich gemacht, dass die USA nicht mehr, wenn es um Europas Sicherheit geht, nicht mehr die Führungsmacht sind. Das muss alles nicht schlimm sein, aber es heißt, die Europäer müssen einmal ihre ganze Sicherheitspolitik vom Kopf auf die Füße stellen. Das müssen sie schon. 3 Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ist die EU in außen- und sicherheitspolitischen Fragen ein, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ein sehr diverser Haufen.
Sehr divers, okay, aber besser doch als vor 14 Tagen, hat man das Gefühl. Vor 14 Tagen, als unklar war, ob überhaupt sozusagen die Ukraine-Politik eine Unterstützung aus Washington erfährt, als unklar war, wie das im Nahen Osten weitergeht. Oder trauen Sie dem Frieden gar nicht?
Also im Nahen Osten kann man Frieden nie trauen. Weil der Nahen Osten ist eine Region, wo auf den Friedensschluss automatisch der nächste Terroranschlag oder der nächste Krieg oder die nächste Konfrontation folgt. Insofern ist es vielleicht gar nicht mal so wichtig, ob es jetzt, wie sehr der Frieden hält, sondern was zentral wichtig ist, dass die USA dabei bleiben und langfristig eine Politik machen, denn wir müssen davon ausgehen, dass das Nuklearprogramm des Iran nicht zerstört ist, dass die Iraner nach einigen Monaten, vielleicht auch erst nach einem Jahr, wieder weitermachen können, dass sie jetzt einen hohen Anreiz haben, erst recht die Bombe zu bauen und zwar nicht nur die Voraussetzungen für den Bombenbau zu schaffen wie bis jetzt, sondern jetzt wirklich einmal eine Bombe zu haben, um eben auch eine Abschreckungswirkung zu besitzen. Das erfordert einen sehr, sehr klugen Mix aus weiterer Androhung von Gewalt, Sanktionen und Diplomatie. Denn das ist sicherlich sehr, sehr zentral, wenn es gelingen würde, Teheran dazu zu bewegen, ein Abkommen abzuschließen, das etwas besser ist als das Abkommen, aus dem Trump 2018 ausgetreten ist.
Aber war denn der Abwurf dieser Bomben aus Ihrer Sicht richtig oder falsch, dieser großen bunkerbrechenden Bombe, diese Geheimaktion, manche sagen völkerrechtswidrig, war das richtig oder falsch?
Natürlich war es richtig, weil gerade im Nahen Osten, aber nicht nur dort, wir sehen es gerade in Osteuropa, Diplomatie alleine langt nie. Das ist ja der deutsche Irrtum. Seit 1945, historisch begründet, verstehen wir alle, also keine Vorwürfe, aber es ist dennoch ein Irrtum zu glauben, dass Diplomatie und Politik alleine alle Probleme löst. Natürlich in der internationalen Politik braucht es die Androhung von Gewalt mitunter. Und insofern war es dann auch richtig, dass man es nicht nur angedroht hat, sondern es auch in die Tat umgesetzt hat. Aber
jetzt fehlt die Diplomatie, oder?
Ja, genau. Und jetzt fehlt die Diplomatie oder sie muss jetzt kommen. Und ja, da kann alleine Washington kann da den zentralen Part spielen. Die Europäer tun zwar immer so, auch Herr Wadefuhl ist ganz stolz, wenn er mit seinem britischen Amtskollegen diskutieren und telefonieren kann zu Iran, aber das ist ein absoluter Nebenschauplatz. Im Nahen Osten hat niemand auf die Europäer gewartet. Sie könnten auch zu Hause bleiben, es würde sich nichts ändern. Es geht nur um die USA und da ist jetzt die große Frage, schafft es Trump, der ja erwiesenermaßen eine mitunter nicht sehr lange Aufmerksamkeitsspanne hat, bleibt er bei dem Thema, ist er in der Lage, mit der notwendigen Zurückhaltung an diplomatische Verhandlungen zu führen?
Offenbar wollen Sie nicht mehr in die USA einreisen, Herr Guja. Mit solchen ketzerischen Bemerkungen über die Attention Span des amerikanischen Präsidenten gefährden Sie Ihr Visa.
Das glaube ich nicht. Da glaube ich jetzt, das ist auch wiederum extrem übertrieben. Da werden Einzelfälle aufgebauscht. Und das ist ja ein bisschen so Ihr Unterton in den ganzen Fragen. Ja. Ist Trump nicht eigentlich viel besser, als wir Europäer ihn einschätzen?
Zumindest im Moment habe ich das Gefühl, hat er einen Lauf und steht besser da und er hat die Dinge besser im Griff. Das gilt immer ja bei ihm in der Tat nur für die Sekunde. Was weiß ich, was die Hamas und andere am frühen Morgen schon wieder planen, aber für den Moment ist er doch auf der richtigen Seite der Geschichte.
Im Moment, aber es ist auch ganz klar, was sie alles nicht gemacht haben. Sie haben sich beschränkt auf einen großen Bombenraid mit ein paar Abwürfen. Danach haben sie sofort gesagt, jetzt ist aber Schluss und gut und mehr wollen wir nicht, weil sie natürlich sich nicht in einen erneuten Krieg im Nahen Osten hineinziehen lassen wollen. Das ist ja die große Angst, und zwar nicht nur der Demokraten, sondern auch der Republikaner, dass sich die Geschichte vom Irak in Iran wiederholen könnte.
Oder von Afghanistan. 20 Jahre, mehrere Billionen und nichts gewesen außer Spesen.
Oder Afghanistan. Und das wissen natürlich auch die Mullahs in Teheran. Alle wissen, dass die Hände der USA nicht gebunden sind. Sie haben diesen Militärschlag gemacht, aber ihre Möglichkeiten sind nun einmal sehr limitiert. Und das hat gar nichts mit Trump zu tun, sondern das ist die jüngere amerikanische Geschichte.
Sie haben geschrieben, Trumps Schocktherapie sei ein Zeichen von Schwäche. Erklären Sie uns das nochmal. Warum ist das ein Zeichen von Schwäche? Er verkauft es als Zeichen von Stärke. Und ich würde sagen, die Mullahs haben es auch so empfunden.
Das war allerdings, bezog sich die Schocktherapie nicht im Wesentlichen auf den Iran, sondern sie bezog sich im Wesentlichen auf seine Zollpolitik, auf seine Ukraine-Politik. Und da muss man schon, glaube ich schon, und Trump ist dabei gar nicht einmal die Ursache der Schwäche, sondern er ist ihr Symptom. Die USA suchen sich mal wieder. Sie sind wieder einmal in einer Identitätskrise. Das passiert alle paar Jahrzehnte in den USA, wenn sich die Weltlage grundsätzlich ändert, weil 30 Jahre Hegemonie der USA nach dem Fall der Berliner Mauer, die sind vorbei. Die USA sind nicht mehr die alleinige führende Weltmacht. Wir sind in einer multipolaren Ordnung und das stürzt USA auch wie die USA auch wieder in eine gewisse Identitätskrise und deren Symptom ist Trump mit seinen vielen Suchbewegungen zwischen einerseits Militärschlägen, die er jetzt macht, andererseits seinem großen Versprechen, ich lasse mich nicht in Kriege hineinziehen. Diese Suchbewegung ist für mich ein Zeichen der Schwäche der USA und er versucht das eben zu kompensieren mit gelegentlichen Stärkedemonstrationen und das ist vor allen Dingen, finde ich, diese Zollpolitik.
Was für einen Trump sehen wir so früh in dieser Amtszeit? Einen geschwächten Trump, einen gestärkten? Wer ist er? Beschreiben Sie ihn uns.
Sie können nicht gleichzeitig einerseits eine durchdachte China-Politik machen, dann im Nahen Osten präsent sein, auch noch irgendwie mit einem halben Auge auf Russland. Das ist ein bisschen viel, sogar für eine Weltmacht wie die USA.
Ja, dann bedanke ich mich für diesen Blick von außen nach innen, von innen nach außen in die große Welt. Vielen Dank, Erik Guja.
Danke, Herr Steingart.
Ich heiße Norbert Lammert.
Mein Name ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Mein Name ist Jule Trakes.
Ich bin Dennis Yücel.
Mein Name ist Verena Pauster.
Türkese. Dirk Grossmann.
Margot Käßmann.
Aladin Elmer Verlangen.
Jochen Schweizer.
Ricarda Lang.
Und mein Name ist Alev Doğan. Ich bin Host des Pioneer-Gesprächspodcasts, der achte Tag. Und in den letzten Wochen habe ich sehr interessante Gespräche geführt. Zum Beispiel mit Hubertus Heil, dem ehemaligen Arbeitsminister, allerdings nicht über Politik, sondern über häusliche Gewalt, der seine Mutter ausgesetzt war. Ich glaube, sie werden ihn anders erleben als sonst. Ich könnte Ihnen auch empfehlen, ein Gespräch zum Unbewussten als Terrain politischer Macht zu hören, weil es, glaube ich, hilft zu verstehen, wie wenig rational, ja wie emotional politische Entscheidungen und Haltungen entstehen. Oder die Folgen zum Leben und Sterben mit Ethikerin Alena Büchs, zur Zukunft unserer Intimität mit einem Informationsethiker. Diese und alle anderen Folgen vom achten Tag sind in dieser Woche in unserer neu designten Pioneer-App frei verfügbar. Sie müssen sich lediglich kurz registrieren und dann können Sie auch alle anderen Inhalte von uns kennenlernen. Cover-Stories, Artikel, Analysen und vieles mehr. Bis dahin, wir hören uns. Und den Link zur App finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß ich doch auch nicht, nach all diesen Aufregungen um den Iran, um Israel, um Den Haag und die ganze Volatilität der vergangenen Wochen. Also schalten wir doch am besten an die Wall Street zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Sag uns, wie haben die Märkte reagiert?
Hallo Gabor. Ja, tatsächlich erstaunlich gelassen. Der S&P 500 schloss nahezu unverändert und bleibt damit nur noch knapp unter seinem Allzeithoch. Die Nasdaq konnte sogar leicht zulegen, angetrieben von starken Tech-Werten wie Nvidia, Alphabet und AMD. Der Dow Jones hingegen gab leicht nach. Die Anleger haben sich nach den jüngsten Turbulenzen offenbar einfach an die Unsicherheit gewöhnt. Die Hoffnung, dass der fragile Waffenstillstand im Nahen Osten hält und die Ölversorgung gesichert bleibt, hat einfach auch die Risikobereitschaft wieder gestärkt. Und auch das historische Signal aus Den Haag, dass sich die NATO-Staaten auf ein neues Verteidigungsziel geeinigt haben und künftig 5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung stecken wollen. Das löst jetzt keine massive Marktreaktion aus, aber perspektivisch könnten davon vor allem Rüstungs- und Sicherheitsaktien weiter profitieren. In New York rücken gerade wieder andere Themen in den Fokus, wie die Zinspolitik und die Konjunkturdaten, vor allem weil die Inflation trotz aller Krisen bisher im Rahmen bleibt.
Und Anne, zuletzt hieß es ja immer wieder, die jungen Leute kehren den Dating-Apps den Rücken, das Überangebot an Singles auf Knopfdruck habe seinen Reiz verloren. Aber du hast anderes gehört, richtig?
Also wenn man nur nach der Börse geht, dann könnte man anderes vermuten. Die Aktie der Dating-App Bumble konnte gestern um über 25% zulegen. Schaut man aber auf den Grund dahinter, könnte man etwas skeptisch werden. Das Unternehmen streicht 30% der Stellen, also rund 240 Jobs. Mit den Einsparungen will Bumble 40 Millionen Dollar pro Jahr freimachen und gezielt in neue Produkte und Technik investieren, um das Nutzererlebnis zu verbessern und wieder mehr Wachstum zu erzielen. Tatsächlich zeigt sich nämlich, viele Nutzer wünschen sich wieder mehr Qualität und echte Verbindungen statt endloses Swipen. Bumble selbst sieht für 2025 einen klaren Trend. Singles, vor allem Frauen, werden bei ihren Wünschen und Grenzen immer entschiedener. Romantik und echte Werte rücken wieder in den Vordergrund und Bumble will genau darauf setzen. Also die Branche steht vor einem Wendepunkt und die Anleger feiern die Entscheidung von Bumble, das Business dahingehend jetzt anzupassen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Film, mit dem der Bodybuilder Arnold Schwarzenegger das meiste Geld verdient hat, keiner seiner berühmten Action-Klassiker war. Mit den Muskeln wurde in den 80ern zum Star, nachdem er in diversen Hollywood-Streifen den schlagkräftigen Helden gemimt hat. Da wurde viel geschossen, viel geprügelt und wenig gesprochen. Und wenn doch mal Worte fielen, dann waren sie sorgsam gewählt und brachten die Message auf den Punkt.
When the big man was killed, you must have wounded it. Its blood was on the leaves.
If it bleeds, we can kill it.
Wenn es blutet, kann man es umlegen. Poesie mit österreichischem Akzent aus dem Alien-Action-Thriller Predator. Arnold Schwarzenegger ganz in Leder und ohne Mimik hat auch als Terminator Filmgeschichte geschrieben. Diesen Satz aus Terminator 2 hat wohl jeder schon mal gehört.
Hasta la vista, baby.
Doch der Film, bei dem die Kasse am meisten geklingelt hat, ist ein ganz anderer. Wohlgemerkt, nicht die Kasse des Hollywood-Studios, sondern die Kasse von Arnold Schwarzenegger selbst. Es war dieser Film hier.
Arnold Schwarzenegger, born to be bad. And Danny DeVito,
way to go, mom,
are twins.
My name is Julius. I'm your twin brother.
Obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror.
In der Gangsterkomödie Zwillinge von 1988 entstehen aus einem genetischen Experiment äußerst ungleiche zweieiige Zwillinge. Den zweiten Zwilling spielt Danny DeVito mit seinen 1,47 Meter das perfekte Gegenstück zum 1,88 Meter großen Muskelpaket Arnold Schwarzenegger. In der amerikanischen Talkshow Watch What Happens erzählt der Schauspieler dem Moderator Andy Cohen, wie es zu diesem Geldsegen kam.
What film earned the biggest paycheck and how much was it?
Well, number one, it was Twins.
Yes?
Yeah, Twins, because we had got no money and no salary.
You got a piece of the back end.
But with ownership, exactly, a piece of the back end. And it was fantastic. We went all the way to the bank with that one, yes.
Did you make more than $20 million on that one?
Oh, yeah, much more. Come on, now. It's a matter of the day.
More than $40 million?
It was more than that, yes.
Exactly. Really?
It was more than in any movie I've ever made. Let's wow. just put it this way, yeah.
Die Filmemacher zögerten damals, erzählt er, die beiden Superstars zu verpflichten, denn die Gagen wären sehr, sehr teuer gewesen. Also probierte man etwas Neues aus. Die beiden Schauspieler wurden kurzerhand am Gewinn des Filmes beteiligt. Also das Risiko lag auch bei Schwarzenegger. Aber der Actionheld lässt durchblicken, dass sich das Ganze gelohnt hat, dass er damit mehr als 40 Millionen Dollar verdiente, mehr als mit jedem anderen seiner Filme. Arnold Schwarzeneggers Nettovermögen wird übrigens auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Das ist manch einem sein Ganzes. Die vielen Stunden auf der Hantelbank, sie haben sich, zumindest für ihn, gelohnt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass immer mehr Menschen an Rückenschmerzen leiden, gut ein Drittel der Deutschen. Wer zu diesem Drittel gehört, der sollte jetzt nicht nach seinem Arzt oder Apotheker fragen, sondern nach Karacho Ursula aus Böblingen. Die 85-Jährige hat ein ungewöhnliches Rezept gegen steife Knochen und eingeklemmte Nerven gefunden. Achterbahnfahren.
Der ganze Körper, ich spür's, wird gedehnt. Es ist einmalig. Es könnte nichts Schöneres geben und dadurch sind auch die Schmerzen weg.
Die Seniorin besucht wöchentlich den Freizeitpark Trips Drill in Baden-Württemberg. Und dort dreht sie auf der Karacho-Achterbahn fröhlich ihre Runden. Hinterher würde ich denken, ist einem wahrscheinlich übel, aber der Rücken ist wieder eingerenkt. Man kann nicht alles haben im Leben, das sagt auch Ronan Keating auf der Achterbahn des Lebens. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Und freuen Sie sich mit mir auf meine Kollegin Chelsea Speaker, die Sie morgen an diesem Mikrofon aus diesem Studio begrüßen wird. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.